Heute sprechen wir mit Philipp Schreiber. Philipp ist CEO und Mitgründer von Crew. Hier dreht sich alles rund um das Thema Event-Erinnerungen. Wer sich schon mal eine Fotobox für seine Hochzeit, seinen Geburtstag oder sonst irgendeine Feier hat mieten wollen, der ist vermutlich schon mit Crew in Verbindung gekommen. Ich habe mir das Ganze einmal angeschaut, aus was besteht eigentlich so eine Fotobox. Das ist nämlich Software, Hardware und noch ganz vielen anderen Teilen, wie zum Beispiel Logistik, ganz wichtig. Wie sie dieses Thema vorher am Markt getestet haben, ob es dort Bedarf gibt und was Philipp ja, und seine Mitgründer auch vorher gemacht haben, das erfahrt ihr alles gleich im Podcast. Ihr hört Behind the Sea, ich bin Franz Kubilum. Lasst uns gerne Feedback da, abonniert den Kanal und los geht's mit dem Podcast. Jede Woche spreche ich mit Top C-Level Executives und ein Thema treibt sie alle rum. Personal. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen haben, ist und bleibt eine Herausforderung. Wenn euch das auch beschäftigt, dann kommt gerne auf mich zu, seien es permanente Rollen oder interimistische Leadership-Rollen und Projekte. Bei beiden Themen können wir sprechen, können wir euch helfen. Ich freue mich auf euren Kontakt und auf unser Gespräch und jetzt zurück zum Podcast. Philipp, willkommen im Podcast.
Vielen Dank, dass du hier bist.
Durfte mir gerade schon euer Logistikzentrum hier sozusagen einmal anschauen. Super beeindruckend. Sag uns doch mal, wer du bist und was ihr macht.
Ja, also mein Name ist Philipp Schreiber. Ich bin einer der drei Gründer von der Crew GmbH. Wir sind mittlerweile wahrscheinlich, es gibt wenig belastbare Zahlen, aber wir gehen davon aus, Weltmarktführer für mobile Fotoboxen. Mobile Fotoboxen bedeutet, wir versenden die Fotoboxen zum Event unserer Kundinnen und Kunden. Die bauen die selber auf, benutzen sie, packen sie wieder ein und unser Logistikdienstleister holt sie dann wieder ab oder sie bringen sie in den Paketshop und machen das jetzt in 10, 11 Ländern, ich weiß nicht ganz genau, haben zwei Logistikzentren, das eine hier in Heilbronn, wo wir gerade sitzen, bedienen hier den kompletten europäischen Markt und ein zweites in Michigan in den USA, von dem aus wir die kompletten USA außer Alaska und Hawaii versorgen.
Nicht schlecht. Also ich habe ja letztes Jahr geheiratet, deswegen bin ich quasi in der Produktnische erstmal drin. Also kenne ich euer Produkt natürlich auch. Für alle, die das jetzt vielleicht in der Schnelle nicht verstanden haben. Also bei euch kann man sich eine Fotobox mieten, die stellt man sich auf. Die ist mobil, die kann ich mir überall hinstellen. Kann mich dann davor hinstellen, Fotos von mir machen lassen in sämtlichen Posen und mit genau. Sämtlichen Gimmicks. Und dann druckt der mir direkt dort das Bild auch aus und ich kann es mitnehmen.
Genau, also das mit dem Ausdrucken. Also wir haben auch ein Paket ohne Drucker. Das ist aber tatsächlich mehr so ein Marketinginstrument, weil wir da so einen ganz niedrigen Einstiegspreis anbieten können. Aber ja, natürlich in der digitalen Welt sehen wir einfach, dass diese analoge Erinnerung, das Foto, das Ausgedruckte wahnsinnig viel wert ist und die Menschen hängen sich das an den Kühlschrank. Ich komme irgendwo hin in ein Sportheim wegen meinen Kindern und dann sehe ich ein Foto von unserer Fotobox an der Wand hängen von irgendeinem 50. Geburtstag oder so. Und das ist immer sehr schön zu sehen. Ja, genau, aber so ist es ja. Es ist ein Self-Service-Produkt. Wir haben nicht, in den USA ist es sehr weit verbreitet, dass bei Fotoboxen so ein Operator daneben steht tatsächlich und dann auf den Auslöser drückt und das empfinden wir als wahnsinnig unangenehm, weil je später der Abend, ich meine, wenn das bei deiner Hochzeit dann auch so war, desto oft betrunkener die Gäste und so lustiger die Fotos und dann möchtest du niemanden haben, der dann irgendwie dann Aufpasser spielt.
Ja, ich möchte auch nicht derjenige sein, der da steht. Und
das auch nicht.
Ich habe mich auf die Frage richtig gefreut, weil ich habe so das Gefühl, das Bauchgefühl, dass das wieder Trend wird, weil ich habe mir kürzlich auch so eine Kamera bestellt, wo man dann direkt drucken kann und das war alles ausverkauft und irgendwie sind auch Digitalkameras, also nicht jetzt die drucken, sondern einfach nur Digitalkameras, wo man sagen würde, das hat doch jetzt jedes Handy, auch ausverkauft und habe ich so ein bisschen gesehen, Gen Z, dass das da auch wieder irgendwie trendet und so. Was geht da? Kriegst du das mit oder?
Ja, also natürlich, wenn ich jetzt mal 10 Jahre zurückspule, dann denke ich an die Gespräche mit Banken und mit Freunden und mit Geschäft, mit Lieferanten und so weiter. Und die haben immer so Sachen gesagt, wie, ja, aber das ist doch nur ein Trend und das wird doch nicht länger als 3 Jahre funktionieren oder so. Und wir haben immer gesagt, warum soll das denn nicht funktionieren? Weil ich will doch einfach immer Erinnerungen an meine besonderen Momente haben. Ja. Und wir sehen halt ganz klar, also wir sind jetzt, wie gesagt, im 10. Jahr oder haben jetzt gerade 10-Jähriges hinter uns und wir wachsen in Europa in unseren Stammmärkten immer noch mit über 30%. Also wir sehen ganz klar, dass es immer noch ein stark wachsendes Geschäft ist. Und wir schrumpfen nicht bei Hochzeiten, aber der Hochzeitsmarkt schrumpft, aber wir wachsen trotzdem weiter bei Hochzeiten. Also es ist wirklich, wir haben da wohl schon eine gute Nische entdeckt, in der wir da stark wachsen können. Und wir sehen auf jeden Fall den Trend zu analogen Fotos immer mehr.
Ist ja so ein bisschen wie bei der Schallplatte. Ne? Solche Sachen sind dann da, dann gehen sie durch technologische Sachen mal weg und dann kommen sie so als teure Liebhaber-Sachen irgendwie wieder, ne?
Aber die Qualität ist halt auch besser. Ja. Also jetzt auch bei der Schallplatte. Ne? Also ich habe 10.000 extrem gute Fotos in meinem Handy. Mhm. Aber ich schaue mir die ja fast nie an, außer über diese Rückblickfunktion. Aber dieses eine besondere Foto von meiner Familie bei einer Hochzeit von einem Freund, das sehe ich halt sehr oft, weil es daheim am Kühlschrank hängt. Ja. Und ich finde, das ist schon von der Wertigkeit was ganz anderes. Und darum geht's. Und das genauso ist mit einer Vinyl und einem MP3. Wirklich, es gibt wenig Menschen, die Alben hören bei Spotify, von vorne bis hinten, wie der Künstler sich's gedacht hat.
Ja.
Aber auf einer Vinyl macht man das halt.
Ja, stimmt.
Ja, weil man sich bewusst dafür entscheidet, was zu machen.
Total. Super interessant. Gucken wir mal ein bisschen in das Produkt selber und auch in das Geschäft dahinter ein. Also das ist ja einmal ein Hardware-Produkt. Es gibt die Fotobox selbst und dann gibt es ein Software-Produkt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Genau, also wir sind eine Software-Company mit einem Hardware-Produkt. Also wir haben die Fotobox, wir haben verschiedene Software-Produkte außenrum. Wir haben aber jetzt mal cool Customer-Facing, haben wir die Fotobox mit der Software, die auf der Fotobox embedded läuft. Und wir haben eine App. Die App ist so der Companion zur Fotobox dazu. Ich kann zum einen die digitalen Bilder, bekomme ich danach, nach dem Event in der App bereitgestellt. Ich kann auch jetzt relativ neu seit letztem Jahr einzelne Fotos über die App schon während dem Event synken. Das ist gar nicht so trivial, wie man sich das so vorstellen kann. Mhm. Und ich kann aber auch zum Beispiel, man mag es ja nicht glauben, aber wenn ein Trauzeuge zum Beispiel die Fotobox für das Brautpaar bestellt, dann haben wir relativ oft Schreibfehler in den Namen der Brautleute gehabt. Dann, ich kann jetzt auch mit der App die Fotobox konfigurieren, Funktionen freischalten, wenn ich dann noch ein Upsell mache oder so weiter. Da sind wir jetzt gerade dran, genau. Mhm. Und dann die andere Schiene sind eben unsere internen Produkte. Das ist natürlich zum einen unser Backend, wo die komplette Business-Logik läuft. Also wir haben da kein fertiges Shop-System, weil es einfach für so ein Vermietprodukt damals, als wir gestartet haben, noch gar nichts gab. Und auch heute, muss ich sagen, würde ich mich immer wieder so entscheiden und lieber eine eigene Lösung bauen, als irgendwie da versuchen, ein Shop-System hinzubiegen. Mhm. Vielleicht würde das mit einem Shopify auch funktionieren, aber wir sind damit sehr gut gefahren bisher. Und dann kommen aber noch ganz viele interne Tools dazu. Also wir haben sowas, so eine Mischung aus einem ERP und einem CRM. Das haben wir selber gebaut. Wir haben Server, die in unseren Logistikzentren laufen und da die Daten verwalten der Kunden, von den Fotoboxen runterladen, in die Cloud hochladen auf unsere Server. Wir haben ganz viele kleine Helferlein. Wir haben Fulfillment-Software, die quasi dann die Pickliste anzeigt. Und das ist alles genau auf uns zugeschnitten. Und auf den ersten Blick denkt man, es ist so schlau, das zu machen. Und dann nehme ich immer gern Covid als Beispiel, was natürlich für uns eine wahnsinnige Challenge war. Und wir waren innerhalb von einem Tag in der Lage, eine Funktion zu bauen, die unseren Kunden ermöglicht hat, ihr Event auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Mhm. Und das hätten wir mit einer Agentur oder mit einem IT-Dienstleister, der uns das vielleicht baut, überhaupt nicht hinbekommen oder mit einem fertigen Shop-System. Und da bin ich super dankbar dafür, weil wir dadurch am Ende des Tages unsere Firma gerettet haben durch diese Funktion. Die Kunden haben angerufen, die wollten natürlich alle stornieren, weil ihre Hochzeiten ausgefallen sind, ihre Geburtstage, und haben mir gesagt, na, pass auf, machen wir es doch so, wir helfen uns gegenseitig und du verschiebst auf unbestimmte Zeit und wenn du dann einen neuen Termin hast, dann aktivierst du einfach deine Bestellung wieder. Und das sind so Sachen, die kannst du halt nur schnell umsetzen, wenn du es selber baust.
Ja, ja. Sinn. Und gibt es da eine Box oder beziehungsweise unterschiedliche Hardware, wahrscheinlich Generationen? Mhm. Und was bucht dann schlussendlich der Kunde auch? Der kriegt dann, du hast mir im Vorgespräch erzählt, so drei Auswahlmöglichkeiten.
Genau, also du hast drei Pakete. Du hast Light, Basic und Premium. Light ist die ohne Drucker. Mhm. Dann die Basic ist mit so einem kleinen Konsumentenfotodrucker. Den haben auch viele Menschen daheim, so ein Canon Selfie. Und wir haben die Premium, die kommt mit einem Rollendrucker, so wie man auch bei DM oder so, wenn man seine Fotos ausdruckt, hat. Und der Vorteil an dem Drucker ist eben, dass ich nicht so oft das Papier nachlegen muss. Ne? Beim Canon Selfie habe ich eine relativ kleine Papierkassette, da muss ich alle 18 Ausdrucke, muss jemand Papier nachlegen, und bei dem großen Drucker muss man das eigentlich bei einem normalen Event im Laufe des Abends gar nicht machen. Und wir haben zusätzliche Softwarefunktionen, wie zum Beispiel ein quadratisches Bild, was sich so ein bisschen an so einem Polaroid vom Design orientiert. Und das kann man nur mit dem großen Drucker machen. Genau, und das sind so die drei Möglichkeiten.
Okay. Und wenn ich mir das jetzt bestelle, ich bin dann jetzt nicht Softwarekunde sozusagen, sondern ich miete mir quasi die Box und das ist dann eine Tagesmiete oder wie sieht das aus?
Genau, der Preis ist immer für einen Eventtag. Mhm. Und Man kann mal die Möglichkeit, einen zweiten Eventtag dazu zu buchen. Wir wissen natürlich auch, dass unsere Kunden mal an einem Abend vorher die Fotobox auch schon nutzen. Das ist aber okay, solange das in einem Rahmen bleibt, der irgendwie vertretbar ist. Mhm. Genau, und die kriegen die zwei Werktage vorm Event, sodass wir auch die Möglichkeit haben, falls auf dem Transportweg was passiert, wenn wir verschicken mit UPS, aber das betrifft alle anderen Transportdienstleister genauso, da fallen halt auch mal Pakete 1,5 Meter runter und das ist auch per Spezifikation erlaubt von denen. Das heißt, also wir machen natürlich alles dafür, dass unsere Geräte super geschützt sind, aber ganz manchmal passiert halt doch was und dann haben die Kunden die Möglichkeit, nach dem Aufbauen und Testen uns anzurufen und wir können per Express nochmal was hinterher schicken.
Okay.
Genau. Und dann am ersten Werktag nach dem der Veranstaltung schicken die Kunden es wieder zurück.
Okay, verstanden. Und das ist dann auch mit diesem Event-Tagespreis ist auch alles abgegolten, weil manchmal bei Software-Sachen sind ja manchmal dann so versteckte Kosten, ja. Ne? Also pro Bild dann nochmal
senden. Nee, sowas machen wir nicht. Also bei uns ist tatsächlich ja. All-inclusive okay. oder wenn das gibt diesen Begriff Druckflatrate, das ist natürlich so ein bisschen grau, aber wir erklären es, wir sagen halt, für ein normales Event, für einen Einsatz von 10 Stunden ist genug Material dabei, dass du drucken kannst.
Okay.
Und darüber hinaus, falls jemals das Papier ausgeht, was wirklich jetzt bei über 250.000 Kundinnen und Kunden noch nie passiert ist, hast du immer noch die Möglichkeit, die digitalen Bilder dann nochmal zu drucken oder da hilft dann auch gerne unser Kundenservice und druckt nochmal fehlende Bilder nach.
Okay, verstanden. Wie ist es eigentlich dann, also ihr müsst ja dann eigentlich mit so einem gewissen Bestand an Maschinen einen gewissen Kundenbestand auch handeln können, oder?
Das ist die große Challenge.
Ja, okay. Ja.
Das ist natürlich der auch zum Teil bremsender Faktor beim Wachstum. Wir haben ein Hardware-Produkt, das kann man nicht einfach, ich kann es nicht heute zu meiner Werkstatt sagen, selbst wenn die 100 Leute hätten, um die zu fertigen, ich möchte, dass ihr nächste Woche 1000 Fotoboxen baut. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben Vorlaufzeiten von Platinenfertigern, von diversen Lieferanten, die es gehen zum Teil bis zu, 4 Monate oder 6 Monate zum Teil. Also das heißt, man muss schon relativ genau forecasten. Und manchmal kann man dann aber auch die Nachfrage einfach nicht bedienen.
Okay.
Und das ist natürlich sehr bitter. Zum einen, weil man Umsatz und irgendwie Gewinn verliert, aber zum anderen auch, weil die Kosten höher werden. Auf einmal, wenn man ausgebucht ist, werden die Werbekosten höher, weil man quasi den Markt nicht mehr bedienen kann. Und unser täglich Brot, so eine große Challenge. Wir sind seed-strapped, wir haben eine Runde gemacht vor vielen Jahren und seitdem haben wir aber kein Kapital mehr bekommen. Oder auch nicht eingesammelt. Das ist diese große Challenge, wenn du dann halt aus deinen Gewinnen die Firma immer weiter finanzierst und dann lange nicht bankenfinanzierbar bist, das irgendwie zu managen, dass du das so handelst, dass die Liquidität nicht zu stark belastet wird und du aber trotzdem das Maximale an Geräten baust.
Verstehe, okay. Aber bewusst jetzt nicht nochmal Geld eingesammelt, oder?
Genau, wir haben bewusst jetzt die letzten 10 Jahre oder 8 Jahre kein Geld eingesammelt.
Okay, weil man könnte ja sagen, ich meine, das klingt für mich auch so nach so einem klassischen Hülle der Löwen-Produkt, ne? Da könnte man eigentlich...
Die wollten uns nicht.
Echt?
habe ich gedacht, also nicht, weil wir irgendwie das Geld gewollt hätten, sondern ich wollte halt das klassische, man nimmt halt die Reichweite mit. Da hat uns damals Sony als produzierende Firma abgelehnt, das ist aber okay, es ist tatsächlich, ich meine, der Wind dreht sich jetzt ein bisschen, aber in den letzten 10 Jahren war halt eine Firma mit so einem großen Hardwarebestand nicht sehr attraktiv für Investoren, muss man ganz klar sagen. Die standen halt auf SaaS und jetzt merkt man auf einmal durch AI, meine ganzen SaaS-Geschäftsmodelle sind irgendwie auf einmal sehr angreifbar und da haben wir jetzt natürlich einen großen Vorteil.
Ah, cool.
Man wird sehen, was die Zukunft bringt.
Weil wenn ihr sagt, das ist wirklich ein Wachstumsfaktor, könnte man ja einfach sagen.
Klar.
Aber klar, man will natürlich auch nicht seine Anteile zu sehr verwässern,
sag
ich mal.
Korrekt.
Cool. Hey, super spannendes Produkt, mega anschaulich. Ich glaube, jeder kann sich da draußen was drunter vorstellen. Ich würde natürlich trotzdem empfehlen, mir das nochmal anzugucken für alle, die es interessiert. Und das linken wir natürlich unten in den Shownotes. Wie bist du da hingekommen?
Also ich habe mit meinem einen Partner Jochen zusammen 2013 eine Agentur gegründet. Die hieß damals Schreiber und Freunde. Und wir haben Websites, Apps, alles Mögliche gebaut, was man eben so als Digitalagentur so macht. Wir waren am Anfang zu zweit, dann kam im Jahr drauf, kam mein anderer Partner Olli dazu, hatte einfach seinen Kundenstamm mit eingebracht und wurde gleich berechtigter Gesellschafter. Wir sind dann immer mehr so ein bisschen in die Beratungsschiene gegangen, haben so Digitalisierungsprojekte bei kleinen mittelständischen Unternehmen gemacht. Aber wir haben irgendwie relativ schnell gemerkt, dass uns das nicht so richtig Spaß macht, das Agenturgeschäft. Und dann ist es so, haben wir das versucht, was viele Agenturinhaber versuchen. Wir haben halt versucht, ein eigenes Produkt zu bauen. Und das waren am Anfang digitale Produkte. Und das hat nicht funktioniert, weil man als Softwareentwickler oftmals auch einfach am Markt vorbei entwickelt oder einfach zu spät dran ist. Und das war damals ein ganz kleines Pflänzchen, diese Agentur. Und der Jochen hat als Hochzeits-DJ in der Zeit noch gearbeitet zusätzlich und hat dann ein Produkt gesehen von einem Wettbewerber, den es auch heute noch gibt, und hat gedacht, oh, das ist ja interessant, der Fotobox zum Versenden. Na, also Fotoboxen hat man schon gekannt, aber das mit dem Versenden noch nicht. Und hat uns das erzählt und dann haben wir gesagt, ja gut, aber dann lass uns das halt mal ausprobieren. Wir haben dann zu dem Zeitpunkt eigentlich erst erfahren, dass der Olli schon seit Teenagerzeit irgendwie Platinen lötet, selber an Hardware baut, und das war uns gar nicht bewusst, weil es nie notwendig war für unseren Alltag. Und dann hat man eigentlich so gemerkt, dass wir mit dieser Firma oder mit dem Produkt wirklich so komplett unsere Stärken zusammengefunden haben und haben dann gesagt, das war im November 2015, wir testen erstmal den Markt. Da kam dann der Jochen als Grafikdesigner, ich als Softwareentwickler, wir haben eine Website gebaut, haben dann erstmal 500 Euro AdWords-Budget drauf und haben dann ganz schnell gemerkt, dass es funktioniert, dass da sofort Leads reinkommen. Und zwar nach dem Anschalten der Ads kamen sofort Leads. Und das war sehr neu für uns, weil das hat bei unseren Kunden, die wir betreut haben, nie so geklappt. Und naja, dann haben wir halt alles auf eine Karte gesetzt, haben gesagt, wir bauen jetzt Fotoboxen, und 3 Monate später hatten wir unser erstes Produkt. Das gibt es heute nicht mehr, weil es war natürlich, sah ganz anders aus als das, was wir heute machen. Aber so bin ich dahin gekommen. Genau, also ich bin jetzt halt einer der 3 Gründer von Crew und habe lang den Softwarebereich verantwortlich und bin jetzt letztes Jahr in die CEO-Rolle gegangen. Vorher waren wir immer, also wir sind immer noch gleichberechtigte Gesellschafter, aber ja, einer muss halt dann vorne stehen, genau.
Okay, eine Nachfrage und ein super spannendes Thema, was ich erst noch ansprechen will. Ihr habt, bevor ihr das Produkt gebaut habt, 500 Euro Ad-Budget genommen und habt geguckt, ob Leads kommen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein...
Das ist der Hack. Also,
gute Idee.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch schon so einige so Growth-Hacking-Podcasts gemacht und so weiter. Und das war immer quasi der Hack oder der Aufhänger. Weil wir haben das halt vorher nie gemacht. Wir haben immer gebaut und dann haben wir irgendwie was released und dann hat es niemand interessiert, ne, wie so oft. Und uns war einfach klar, dass ein Hardware-Produkt einfach zu teuer ist. Ne? Ja. Das ist halt nicht nur Zeit, sondern es ist halt auch tatsächlich Investition in Hardware. Und deswegen haben wir das da so gemacht. Und ich würde es aber einfach wirklich jedem empfehlen, auch in einem Softwarebereich, egal, oder in dem Dienstleistungsbereich, erstmal einfach mal diese paar 100 Euro setzen, weil man sieht schon sehr schnell, ob was grundsätzlich funktioniert oder nicht.
Ja. Und dann, wenn Leute sich also Interesse zeigen, dann müsst ihr quasi absagen und sagen, wir können gar nicht liefern.
Ne? Wir haben ja gesagt, wir sind ausgebucht. Ja. Also wir waren ganz frech. Ja. Wir hatten noch kein Produkt. Wir wussten, wir können es bauen. Also es gab ein technisches Konzept. Das hat funktioniert. Ja. Sonst hätten wir es nicht gemacht natürlich. Und wir haben dann einfach gesagt, ja, tut uns leid, an dem Datum sind wir schon ausgebucht. Und als wir dann später unser Buchungssystem wirklich geöffnet haben, haben wir natürlich diese Leads alle nochmal angeschrieben, haben gesagt, hey, wir haben wieder Verfügbarkeit. Und so war das erste Jahr dann auch sehr schnell ausgebucht. Das ging dann wirklich sehr schnell.
Ja. Ja, das ist cool. Also diesen Ansatz, glaube ich, den muss man sich mal abspeichern, auch für alle da draußen, die sozusagen selber mal irgendwie was gründen wollen oder so. Ich habe letztes Jahr habe ich auch Alumni-Dinner gestartet, bist du dann natürlich auch herzlich eingeladen, und habe erst die ganzen Tische reserviert und alles mögliche und hatte dann mega Aufwand, halt zu gucken, weil der eine überbucht ist, der andere gar nicht und dies und das. Und dieses Jahr habe ich einfach die E-Mail rausgeschickt, wer möchte zu welchem Dinner kommen, und dann habe ich die Anmeldungen gehabt und dann konnte ich erst eigentlich so sauber einfach.
Ne? Hast du die Location gesucht.
Man denkt sich so, ist eigentlich voll einfach, aber ich glaube wirklich, dass viele Gründer oder Leute, die Ideen haben, da draußen daran schon scheitern, ne? Dass sie halt
absolut sagen. Ja, weil man hat halt oft Angst, mit einem unfertigen Produkt irgendwie rauszugehen. Wir hatten ja noch nicht mal eins, wir haben ein Stockfoto von der Fotobox genommen, aber das war einfach auch wirklich wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, ne? Weil wir konnten es uns einfach nicht leisten, ein Hardware-Produkt zu bauen, was am Ende keiner will.
Ja, stimmt,
ne? So
cool. Zweiter Punkt, ihr habt dann das Produkt natürlich gebaut. Das verstehe ich mir jetzt. Wie baut man denn so eine Fundbox? Also, keine Ahnung, nur auch wenn der jetzt Platinen löten kann, du musst da trotzdem.
Ja, also am Anfang waren das natürlich ganz viele Komponenten einfach von der Stange. Also, du hast dann schon du hast einen Raspberry Pi gehabt irgendwie, der da drin war. Und dann hast du da halt irgendwie ein Licht angeschlossen. Die Lichtsteuerung muss man dann halt bauen. Aber das war am Anfang, war da wenig custom-made für uns. Ne? Also, man hat dann fertige Komponenten genommen, hat die miteinander kombiniert, die Software dazu geschrieben. Und dass wir jetzt eigene PCBs da drin haben, eigene 3 Platinen sind da custom für uns. Das ist natürlich ein ganz langer Weg gewesen, um dahin zu kommen. Okay. Der aber auch dem Geschäftsmodell absolut geschuldet ist, weil die erzählt jeder Fotobox-Hersteller, es gibt relativ viele draußen, es gibt auch Weltfotobox-Messen und so weiter. die sagen natürlich alle immer, dass ihr Gerät das Beste ist und so weiter. Und das ist, die sind auch toll. Es gibt super Geräte und es gibt auch Geräte, die machen bessere Fotos als unsere Fotobox. Ne? Das ist keine Frage. Aber diese Transportierbarkeit, das ist die große Challenge an dem Geschäftsmodell. Mhm, weil da passiert halt was, wenn du aus Michigan eine Fotobox nach Kalifornien schickst und die ist 2 Tage nonstop auf amerikanischen Straßen unterwegs in einem nicht gefederten amerikanischen LKW. Da passiert mit den Geräten was. Ne? Und das hinzukriegen, dass die das jahrelang durchstehen, ohne dass sich irgendwelche Steckverbinder lösen, das ist die große Herausforderung.
Mhm. Ja. Also mega spannend. Gut, wer jetzt zuhört, ne, wer jetzt nicht so aus dem Bereich kommt, das ist schon ein uniques Skillset, ne, dass dann einer Software bauen kann und dann jemand natürlich auch Marketing-Background, Digitalagentur-Background hat. Und dass man dann natürlich auch sagt, okay, hier Raspberry, also dass man einen Computer einbaut, eine Software dazu schreibt, das kann jetzt nicht jeder mal eben testen. Nee. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Vibe-Coding-Ding. So,
wobei, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist ja jetzt einfacher als denn je. Also, also für ein MVP würde ich schon sagen. Ja, ich bin kein Fan von Vibe-Coding, aber ich glaube, für MVPs ist es wahnsinnig toll. Okay. Da kann man, glaube ich, schon viel erreichen in kurzer Zeit.
Okay, cool. Naja, man kann sich auf jeden Fall auf LinkedIn dann noch unsere Bilder, die wir gleich dann noch schießen, damit angucken und wie gesagt, bei euch vorbeifahren. Mega interessante Geschichte. Wenn du jetzt zurückblickend auf deine Story, auch auf deine ganze, sag ich mal, auch die Gründer, sag ich mal, Agenturgründer-Karriere zurückschaust, was wäre so ein Learning oder ein Ratschlag, den du weitergeben könntest?
Als ich angefangen habe, ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich nur noch mit Leuten zusammenarbeiten wollte, die ich mag. Und das unterscheidet mich, glaube ich, von vielen anderen Gründern. Viele suchen ja nur die absoluten Top-Talente. Und mir war es einfach immer wichtiger, mich mit Menschen zu umgeben, mit denen ich eine gute Zeit habe, weil ich verbringe halt den Hauptteil meines Lebens mit diesen Menschen, mehr als mit meiner Familie. Und ich will da einfach nicht mit Idioten zusammenarbeiten. Und das ist für mich persönlich schon ganz, ganz wichtig. Also man kann es ja nicht glauben, wir sind 3 Gründer, wir haben schwere Zeiten durchgemacht und wir haben uns noch nie ernsthaft gestritten. Also natürlich streiten wir in der Sache und wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir kommen immer auf einen grünen Zweig, weil wir immer den anderen mit guten Argumenten und nicht durch eine Mehrheitsentscheidung überzeugen können. Also wir entscheiden immer einstimmig. Es gab noch nie eine Handabstimmung, wo wir gesagt haben, 2 gegen 1. Und ich finde, das sagt ganz viel. Und vielleicht sind wir deswegen an manchen Stellen nicht ganz so exzellent, wie wir, oder von Anfang an ganz so exzellent, wie wir hätten sein können mit absoluten Mega-Top-Leuten, die wir uns aber auch nicht hätten leisten können, fairerweise. Aber dafür haben wir auf dem Weg, auf dem wir waren, die Menschen, die wir früh eingestellt haben, aber auch zu absoluten Top-Leuten gemacht und sind da gemeinsam gewachsen. Und das war für uns echt das Erfolgsgeheimnis, der Mensch.
Cool. Also du wolltest dann auch so das Key-Learning, du hast irgendwann realisiert, ich will nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, die ich mag und alles andere ist dem untergeordnet sozusagen,
oder? Ja, ein Stück weit schon, ja. Okay. Absolut.
Wann bist du oder wie bist du zur Realisierung gekommen?
In meiner vorherigen Firma gab es halt Menschen, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Ja. Und ich hatte dann halt die Möglichkeit, als Softwareentwickler habe ich mich als Freelancer selbstständig gemacht und dann quasi die Agentur gegründet. Und wir hatten wirklich das Mantra, also wir hatten es nicht über der Tür stehen, aber es war schon das Mantra, don't work with assholes, don't work for assholes. Also wir haben auch Kunden abgelehnt, mit denen wir nicht, wo wir gemerkt haben, es passt einfach nicht. Oder Themen, wir haben damals so ganz klar gehabt, das würde ich heute anders betrachten, aber damals war das ganz klar, nie Rüstung. Das war halt einfach überhaupt nicht dem Zeitgeist entsprechend und wir hatten da super Anfragen, auch für Defensivwaffen, aber wir haben einfach gesagt, hey, das ist einfach nicht unsere Branche, das wollen wir nicht machen und ja, also damit sind wir gut gefahren, wir konnten immer in den Spiegel gucken.
Got it, okay, sehr cool. Ja, dann gucken wir doch mal so auf deine jetzige Rolle und auch so ein bisschen deine, sag ich mal, Tactics, Frameworks, Routinen. Wenn du so durch deinen Tag durchgehst, fällt dir da irgendwas spontan gleich auf?
Ich rede unglaublich viel mit Menschen. Ich bin eigentlich immer irgendwie in der Firma unterwegs. Ich habe da letztens einen Podcast gehört mit einem Gründer von Flyer Alarm und der nennt es irgendwie Management by Walking Around. Das mache ich tatsächlich nicht. Ich versuche da nicht zu managen, aber ich versuche einfach mit den Menschen zu reden und Stimmungen zu erspüren in der Firma. Ich habe ganz gutes Gefühl für Menschen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffnen sich mir gegenüber auch oft einfach mit Themen und dadurch bin ich in der Lage, dann wiederum mit den Führungskräften zu sprechen und zu schauen, was können wir besser machen und Also das ist ein großer Bestandteil von meinem Job. Diese wirklich auch physische Präsenz, das ist vielleicht ein bisschen oldschool.
Ja.
Aber ja, also dieses Dasein und auch wenn ich hier jetzt ins Warehouse reinlaufe, ich sage jedem Hallo, ich gehe zu jedem hin und sage Hallo, wie geht's? Und bedeutet den Leuten, glaube ich, relativ viel. Natürlich dem einen ein bisschen mehr, dem anderen ein bisschen weniger. Aber die meisten spiegeln mir das schon, dass sie das toll finden, wenn der Chef zu ihnen kommt und sagt, Hallo, wie geht's dir? Und dadurch haben wir irgendwie eine sehr gute Firmenatmosphäre. Die Leute sind gern bei uns, ja.
Das ist, glaube ich, auch wirklich was man morgen machen kann, wenn man in die Arbeit kommt. Das ist ja auch egal, in welcher Rolle man
absolut,
ist. Also, ja. Okay, nicht jeder kann jeden mal los.
Nee, natürlich nicht.
Aber die Leute da draußen, die jetzt sich angesprochen fühlen und sagen, okay, wenn ich morgen ins Büro gehe und ich laufe durch den Gang oder ich gehe dann vielleicht auch nochmal durch einen zweiten Eckgang rum, wo ich vielleicht nicht sitze, man kann auf jeden Fall jedem Hallo sagen in vielen Situationen. Ne?
Ist gar nicht schwer.
Ja, okay. Sehr interessant. Sonst noch irgendwas, was dir auffällt? Also es kann natürlich auch irgendwas so privat, also sagen wir mal so was Persönliches sein, was dir irgendwie so routinenmäßig einfällt.
Ja gut, also meine Routinen werden halt stark durch mein Familienleben bestimmt. Ich glaube, man hat da, also ich bin jetzt nicht so, war noch nie so ein sportlicher Typ irgendwie. Ich habe noch nie verstanden, warum man in einem 5 AM Club ist. Das ist einfach nicht mein Ding, weil ich einfach gern, ich freue mich auf den Tag, wenn meine Kinder nicht mehr morgens aufstehen müssen und ich wieder ausschlafen kann und einfach abends lang arbeiten. Das war schon immer mehr mein Ding. Ja, ich bin immer schon immer Nachtmensch gewesen, habe lieber abends lang und morgens spät angefangen. Mhm. Also dementsprechend ist mein Tag eigentlich vor allem durch Familie bestimmt, aber dadurch auch bin ich sehr früh in der Firma. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann sehe ich keinen Grund mehr, noch daheim zu bleiben. Meine Frau geht arbeiten, ich gehe arbeiten und bin dann früh da. Ich komm früh, ich gehe spät. Das ist, glaube ich, so relativ normal für eine Führungskraft. Ansonsten habe ich Ausgleich durch ein bisschen Sport. Ich habe eine Band, mit der ich spiele und das ist aber eigentlich, und ich treffe mich halt viel mit Freunden, aber das sind so, glaube ich, so ganz banale Sachen. Also ich habe da jetzt nicht jetzt den wahnsinnigen Tipp, den ich weitergeben kann.
Nee, alles gut, ja. Da ist jeder unterschiedlich. Also ich habe jetzt da über 300 Episoden gemacht und da gibt es kein richtig und kein falsch, aber manche Sachen sind ganz interessant und die kann man dann auf jeden Fall auch mal ausprobieren, wenn man zuhört sozusagen.
Ja, natürlich, ja, absolut, genau.
Ja, du, super interessant. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Die erste Frage ist, wo kann das denn hingehen mit der Fotobox? Weil ich kann mir vorstellen, also auf dem Weg hierher habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gibt es ja auch wirklich, dass ihr mal ein Produkt rausbringt, wie so eine Direktbildkamera, ne? Dass man sagt, das kann man dann für zu Hause benutzen, weil offensichtlich fahren auch die Kids wieder drauf ab. So, das ist könnte ja wirklich ein Consumer-Produkt werden, was man dann nicht mietet, sondern kauft. Es kann ja theoretisch auch wirklich Apps geben, wo man dann auch, sag ich mal, mehr jetzt macht, außer Fotoverwaltung, sag ich mal, sondern irgendwie, weiß ich nicht, was Sozialeres oder so. Oder man stellt sich davor und sagt, schaut mir mal Dinosaurier auf meinem Bild hinten rein und macht das direkt irgendwie mit AI, weiß ich nicht. Das waren so die Sachen, die mir im Kopf gekommen sind.
Da gibt es also aus dem B2B große Anwendungen natürlich. Da gibt es auch Anbieter, die machen das ganz toll, genau, mit so AI-Features und so weiter. Da sind wir nicht so aktiv, weil wir einfach für die echte Erinnerung stehen tatsächlich. Okay. Wo kann es hingehen? Wir wollen tatsächlich der weltweit führende Anbieter für Event-Erinnerungen werden. Also wir entwickeln uns jetzt weg von nur Foto. Wir entwickeln uns in andere Medien rein, machen das anders als andere. Wir werden unsere Fotobox erweitern um neue Funktionen, dass man eben auch andere Medientypen aufzeichnen kann. Wir haben eine große Vision, was Printprodukte für nach der Veranstaltung angeht. Wir möchten einfach, dass Erinnerungen an besondere Momente am besten für immer konserviert werden. Und da ist Druck ein tolles Thema, aber dann quasi die Verheiratung vom Druckprodukt mit den digitalen Medien, die man eben nicht drucken kann, wie Filme, wie Audionachrichten. Das ist das, wo wir hinwollen. Und das aber nicht nur in Europa und in den USA, sondern gern auf der ganzen Welt.
Ja, interessant. Ja, das ist lustig, weil wir hatten kurz die Idee, aber haben dann gedacht, das funktioniert wahrscheinlich nicht, dass wir dieses Aufnahmegerät und das Mikrofon auf die Hochzeit legen und dass die Leute uns dann da was einsprechen. Aber ich dachte mir dann so, ja, wahrscheinlich der Erste macht's, der Zweite vergisst es wieder auszumachen, dann ist es akulär.
Genau, dann läuft's durch oder du hast dann 8 Minuten lange Nachrichten, die du dir eh nicht mehr anhörst, aber wir haben jetzt, sind da gerade dabei, ein tolles Produkt zu bauen.
Cool, okay. Okay, nicht zu viel verraten. Sehr, sehr cool. Ja, was würdest du denn machen, wenn man dir jetzt das alles hier verbieten würde oder wegnehmen würde? Außer deine Familiensachen natürlich.
Oh, wahrscheinlich würde ich versuchen, wieder in einem tollen Umfeld irgendwie Software zu bauen. Das macht mir nach wie vor Spaß. Aber es wäre schon schade. Also ich wäre schon sehr traurig, tatsächlich.
Passiert ja nicht.
Also Gott sei Dank passiert es nicht einfach so, genau, kann ja nicht jemand reinlaufen.
Nee, ist immer nur ganz interessant, was da so einem noch in den Kopf schießt.
Ja,
also die meisten Gründer sagen, dann würde ich es nochmal aufbauen.
Ja, also ja, wahrscheinlich, also ich würde wahrscheinlich wieder was aufbauen. Ich war immer neidisch auf die ganzen SaaS-Gründer, weil es alles so einfach ausgesehen hat und stellt sich aber gerade gegenteilig raus, dass jetzt gerade wir irgendwie gerade mal da mehr auf der Gewinnerseite sind und es freut mich natürlich jetzt gerade. Das ist ein gutes Gefühl gerade.
Ja. Cooles Produkt, mega spannend, hat super Spaß gemacht, auch die Tour hier. Danke, dass du mitgemacht hast.
Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön.
Super. Alle, die bis jetzt zugehört haben, sendet uns gerne Feedback zu. Link den Profil sind unten in den Shownotes und auch so mache ich gerne eine Intro, wenn es irgendwas Seriöses ist oder was Interessantes ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auf mich zukommt. Wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt, permanent oder interimistisch, das heißt für, unbefristet oder eben auch nur für eine gewisse Zeit, dann kommt gerne auf mich zu. Das können M&A-Themen sein, Linienmanagement-Rollen sein. Das können natürlich auch Systemeinführungen, Organisationsumbau, Aufbau, Prozessoptimierung, Optimierungsthemen sein, also alles, was in Programmen, Projekten abgearbeitet wird oder tatsächlich in der Linie mit Führung stattfindet, da kann ich helfen, sage ich zumindest jetzt einfach mal recht überheblich, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall hilft ein Briefing. Ich freue mich auf jeden Kontakt und aufs nächste Gespräch mit dir.
Vielen Dank. Dankeschön.